Ja, ich hoffe, Sie sind alle oder die Verdauungsphase zieht Sie nicht alle so tief runter, sondern sind alle frisch und munter für interessante Themen heute am Nachmittag. Der erste Vortrag interessiert mich selber sehr als jemand, der im Web selber Skripte programmiert und sonst wie was PHP, CGI-Skripts da tut und schon mal was gehört hat von diesen merkwürdigen Cross-Site-Scripting-Sicherheitslücken, die man immer wieder hört, und aber auf der anderen Seite gar nicht so richtig weiß, worum es da geht. Das wird uns alles im folgenden Vortrag erklärt. Stefan Grecher, XSS for Fun and Profit. Schöner Titel.
Genau.
Und, ja, viel Spaß.
Ja. Also es geht um Cross-Site-Scripting und das ist ein komisches Thema, weil viele Leute wissen damit gar nichts anzufangen. Die denken dann XSS, das hätte irgendwie was mit XML zu tun oder wäre irgendwie so eine neue Skriptsprache oder irgend sowas und sind da etwas verwirrt. Dann gibt es die anderen, die wissen schon, was Cross-Site-Scripting ist und sagen, ach, das ist ja alles Kinderkram, ist ja völlig unerheblich, da kann man ja sowieso nichts mitmachen. Und dann gibt es die, die sagen, du, das ist eine ganz unwahrscheinlich schlimme Geschichte, dieses Cross-Site-Scripting. Und naja, ich will mal versuchen, das ein bisschen zu erhellen, worum es da wirklich geht dabei. Und wir werden uns noch mal so ein paar Sachen angucken. Zu dem Titel XSS for Fun and Profit, so der eine oder andere wird das vielleicht erkannt haben, worum das da geht. Das ist so ein, da gibt es so ein Papier von vor ein paar Jahren über Buffer Overflows. Das hieß Smashing the Stack for Fun and Profit. Und da habe ich das irgendwie angelehnt an den Titel. Das fand ich tierisch komisch halt. Also es geht um die Theorie und die Praxis von diesen Cross-Site-Scripting-Sicherheitslücken. Im Wesentlichen um den Diebstahl von Cookies, um welche Authentifizierungsmechanismen zu umgehen. Wir gucken uns mal an, wie man Skripte auf fremden Webservern ausführen kann, indem man sich Cross-Site-Scripting-Techniken bedient. Nee. Das, nee, das, dazu ist es dann doch zu heiß, also das will ich dann vielleicht doch nicht machen. Aber der geneigte Zuhörer kann, wenn er das nur wollte, könnte sich dann vielleicht mal auf die Suche machen hier. Und ich habe mir übrigens mal in Chemnitz ein paar Webseiten angeguckt und ich denke schon, da könnte man mal. Aber der Vortrag richtet sich natürlich nicht an diejenigen, die jetzt irgendwie hier was kaputt machen wollen oder so. Es geht wirklich darum, einfach mal zu zeigen oder mal die Leute zu sensibilisieren, was das für ein Problem sein kann, Cross-Site-Scripting. Als kleinen Exkurs werde ich noch auf SQL-Injection eingehen, weil ich der Ansicht bin, es könnte unter Umständen ein bisschen was zu tun haben mit Cross-Site-Scripting, also schlägt so ungefähr in die gleiche Richtung. Und dann gibt es da noch so eine ganz neue Geschichte, die jetzt gerade rausgekommen ist, das heißt Cross-Site-Tracing und das ist auch recht umstritten auf den verschiedenen Mailinglisten, ob das jetzt super gefährlich ist oder völliger Unsinn ist oder so. Aber ich werde es einfach mal ganz neutral vorstellen. Ja, zu den Definitionen. Also das ist auch immer schwer, was gehört dazu, was gehört nicht mehr dazu, was gehört noch ein bisschen dazu. Es gibt da verschiedene Arten von Cross-Site-Scripting. Einmal diese ganz bekannte kleinseitige Geschichte. Man bringt eine Webseite dazu, im Browser eines Nutzers irgendwelches Skript auszuführen. Also üblicherweise JavaScript. Also das ist das, was wir uns jetzt hier angucken werden. Und man könnte theoretisch auch andere Sachen da machen, je nachdem, was der Browser so unterstützt. Und man macht das, um halt Authentifizierungsmechanismen zu umgehen. Also um es mal kurz zu sagen, man führt JavaScript aus, liest einen Cookie beim Client aus, klaut sich den und hijackt dann die Session quasi, die dann dieser Client da gerade hatte. Dann gibt es noch die serverseitige Geschichte von Cross-Site-Scripting. Man bringt serverseitige Skripte, zum Beispiel PHP-Skripte, also das werden wir uns im Wesentlichen darauf konzentrieren hier, dazu, fremde Skripte von anderswo herzuholen und bei sich auszuführen. Und das ist natürlich eine heikle Sache, da kann man also richtig böse Sachen mitmachen. Und da sollte man, also speziell die PHP-Entwickler sollten mal ihren eigenen Code mal angucken, ob da nicht unter Umständen die Gefahr besteht, dass jemand sowas machen könnte. Das wäre dann schon sehr ärgerlich. Die CGI-Vulnerabilities gehören da eigentlich nicht mit rein. Ich habe es nur mal hier aufgeführt, um das mal abzugrenzen. Naja, das ist halt das Übliche, das gibt schon seit vielen Jahren. Man manipuliert irgendwelche Eingaben in irgendwelchen Formularen oder man ruft irgendwelche CGI-Skripte irgendwie auf, damit die irgendwas anderes machen. Das passiert dann häufig dadurch, die wirkliche Gefahr besteht darin, dass irgendwelche Eingaben in irgendwelchen Formularfeldern ungeprüft übernommen werden und zum Beispiel in einem Perl-Skript oder so einfach auf Systemebene dann ausgeführt werden, so ein Exec oder wie das da heißt halt. Ne? Da gab es ein paar ganz bekannte Sachen, so ein Form-Mail oder so heißt das, glaube ich, von Matt Wright, das kennen, glaube ich, die eine oder andere hier. Da kann man sich irgendwelche Newsletter abonnieren mit oder so mit diesem Tool und da konnte man dann irgendwie einfach an seine E-Mail-Adresse, wenn man die da einträgt, ein Semikolon hinten dran stellen und dann halt beliebiges Ausführen dort mit den Rechten des Webservers. Das kann auch recht lustige Effekte haben. Ich habe das mal für eine Firma getestet an deren Webseite und wollte mir mal deren Passwortdatei zuschicken lassen. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Nur habe ich mich irgendwie vertippt und die Passwortdatei ging an den Admin von der Firma. Und der ist dann morgens irgendwie, hat er irgendwie fast ein Herzversagen gekriegt, als er plötzlich in seiner Mailbox irgendwie seine Passwortdatei gesehen hat. Und da klingelt natürlich sofort das Handy bei mir. Hör mal, hast du da was gemacht? Naja, kleiner Exkurs. SQL Injection, auch als vielleicht kleiner Teilbereich von Cross-Site Scripting. Da geht es im Wesentlichen darum, Datenbankabfragen, die man über ein Webinterface zum Beispiel macht, dass man die manipuliert, um Daten auszuspähen oder zu manipulieren. Da komme ich dann auch nochmal kurz darauf. Insgesamt würde ich gerne noch kurz sagen, dass ich mich mit meinem Vortrag hier an, im Wesentlichen an 2, 3 Artikel halte, die ich veröffentlicht habe in der Datenschleuder. Das ist dieses Magazin vom Chaos Computer Club. Also wer geneigt ist, kann das in einiger Zeit online nachlesen auf ds.ccc.de oder sich einfach die Datenschleuder abonnieren. Das ist eine wunderbare Zeitschrift. Kauft die mal alle. Und da steht das im Wesentlichen auch nochmal so drin. Aber gucken wir uns zunächst mal die Geschichte von Cross-Site Scripting an. Das ist, wie gesagt, eine recht neue Form von Sicherheitslücken, obwohl die Technik eigentlich noch gar nicht so, dieses Problem hat es immer gegeben. Es ist erst relativ spät zutage getreten, dass man damit auch wirklich schlimme Sachen machen kann. Und zwar hat das wahrscheinlich im Februar 2000 so ein bisschen angefangen. Da kam dieses Cert Advisory raus. Das heißt Malicious HTML Tags Embedded in Client Web Requests. Und da geht es im Prinzip um Cross-Site Scripting. Die beschreiben halt, man könnte irgendwelche HTML-Tags irgendwo reinbauen und da könnte man irgendwie JavaScript reinschieben und da könnte das dann beim Client ausgeführt werden und da könnte man dann Cookies auslesen und die könnte man sich dann selber setzen und da könnte man dann so einen Account hijacken. Search schreibt aber auch, dass denen zu dem Zeitpunkt kein konkreter Angriff bekannt gewesen ist. Also man hat es nicht gewusst, ob das schon mal jemand gemacht hat oder ob das überhaupt funktioniert oder so. Jedenfalls ist es dazu erstmal wirklich beschrieben worden. Dann in den Jahren 2000 bis 2001 wurden dann in dieser Vulnerability Database von Security Focus 4 Sicherheitslücken aus dem Bereich eingetragen. Das ist natürlich nicht viel in 2 Jahren. Übrigens ist die Seite Security Focus für jeden, der sich mit Sicherheit befasst oder befassen muss, natürlich ein erster Anlaufpunkt, weil da die bekannten Exploits und so einfach mal vermerkt werden und Sicherheitslücken bekannt gegeben werden. Ja, und im Jahr 2002 ist dann die Rate der Veröffentlichungen in dem Bereich extrem angestiegen. Ich habe da mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Im Januar gab es eine, im Februar 4, unter anderem im Februar dieser Slashcode-Hack. Slashcode ist irgendwie das, was die auf der Seite von Slashdot, ist ja sicherlich vielen ein Begriff, verwenden. Und da wurde, glaube ich, mal die Seite Slashdot dann auch gehackt mit so einer Geschichte. Im April waren es dann 8. Und hinterher ist es dann wirklich also exponentiell angestiegen. Insgesamt war es im Jahr 2002 waren es knapp 100 bekannt gewordene Sicherheitslücken auf Security Focus. Jetzt im Januar 2003 nimmt das Ganze eine Wendung. Unter Umständen, also das ist noch ein bisschen umstritten, da hat diese White Hat Security Group eine Technik vorgestellt in einem Advisory, die Cross-Site Tracing heißt. Naja, und da streiten sich zurzeit die Leute, ob das wirklich gefährlich ist oder nicht. Ich stelle es nachher mal kurz vor, wie das funktioniert und was damit gemeint ist. Insgesamt im Januar, Februar diesen Jahres sind 14 Sicherheitslücken, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folien gemacht habe, also vor ein paar Tagen, bekannt geworden. Also es ist enorm, was da an Sicherheitslücken zutage tritt. Es erinnert mich so ein bisschen an damals, wo diese Sache mit den Formatstrings hochgekommen ist. Also, weiß nicht, hätte ich da vielleicht mal einen Begriff, so da ist irgendwann mal so eine Kategorie von Sicherheitslücken, so ähnlich wie die Buffer Overflows ein bisschen, plötzlich so Formatstring-Sicherheitslücken rausgekommen und das ging dann auch schlagartig. Überall in jedem Service haben sie dann diese Sicherheitslücken gefunden. Das hat sich dann aber irgendwann wieder gelegt. Das wird sich bei Cross-Site-Scripting auch irgendwann legen, weil die Leute einfach wissen, dass es gefährlich ist und kritisch werden kann. Und aber ich nehme mal an, dass es in der nächsten Zeit noch zu einer Welle von Website-Defacements oder sowas kommen kann, weil eben viele Webseiten diese Fehler haben und man kann sehr viel Böses und Ärgerliches da machen. Gucken wir uns zunächst mal die erste Kategorie an, clientseitig. Ich sagte schon, es gibt da 2 verschiedene Fälle. Der User bekommt eine Seite präsentiert, die bösartiges Skript enthält, die also zum Beispiel diese Cookies auslesen kann oder sowas machen kann. Oder der User bekommt eine URL präsentiert, die, wenn er sie anklickt, eine Seite konstruiert, die dann JavaScript enthält, zum Beispiel. Das gucken wir uns nachher mal an, wie das ungefähr funktionieren könnte. Und da haben wir dann auch dieses bösartige Skript drin, was dann diesen Cookie auslässt. Ich meine, was ein Cookie ist, ist wahrscheinlich den meisten klar. Den kriegt man irgendwie ruft in seinem Webmailer irgendwie was auf, loggt sich ein, kriegt dann diesen Cookie gesetzt und mit diesem Cookie kann man sich dann identifizieren. Und wenn jetzt jemand meinen Cookie hat, kann er sagen, er ist jetzt ich. Und das ist eigentlich die ganz große Gefahr dabei. Dieses bösartige Skript liest dann diesen Cookie aus und übergibt denn diesen Cookie an ein CGI-Skript, was ich auf meiner Webseite oder der jeweilige Angreifer auf seiner Webseite hat. Dieses CGI-Skript nimmt den Cookie entgegen, schickt den an den Angreifer weiter. Der setzt sich dann diesen Cookie selbst und ist dann quasi derjenige, der sich mit diesem Cookie eingeloggt hat und kann dann dessen Mails lesen, Account löschen oder was weiß ich. Oder was auch immer das für eine Webanwendung ist. Ne? Bösartig dabei ist noch, dass natürlich das CGI-Skript, nachdem es aufgerufen worden ist, zu einer völlig unverfänglichen Webseite weiterleiten kann und derjenige, dem der Cookie geklaut worden ist, der kriegt das noch nicht mal mit. Also das ist, geht recht zügig. So, ich habe das mal hier schematisch, damit man sich das mal vorstellen kann, gemacht. Hier sitzt der User vor seinem Browser, kriegt hier von diesem Webserver, der dieses XSS-Problem hat, eine Webseite zugeschickt. Dann wird dort JavaScript ausgeführt. Der Browser, das JavaScript übergibt den Cookie an eine Webseite, an ein CGI-Skript, was hier ist. Hier wird der Cookie ausgelesen. Der Webserver hier, die Webseite leitet weiter zu einer anderen. Der kriegt dann von hier eine andere Webseite präsentiert oder wird weitergeleitet, kriegt es dann also nicht mit und schickt aber gleichzeitig zum Beispiel per Mail den Cookie hier zu dem Angreifer, um das mal schematisch darzustellen. Anfällig für diese Sachen ist eigentlich fast jede Art von Webanwendung, wo man irgendwas eingeben kann oder irgendwie was präsentiert kriegt oder so. Gästebücher, wo man irgendwelchen Text reinschreiben kann und zum Beispiel HTML-Text reinschreiben kann oder halt dann auch Skript-Text reinschreiben kann, klassischer Fall. Webforen, das gleiche Prinzip. Webmailer ist natürlich ganz besonders gefährlich, wenn ich jetzt im Webmailer HTML-Mail verschicken und empfangen kann. Kann ich unter Umständen dort auch Skript reinschreiben und da die meisten Webmailer über Cookies authentifizieren, ist das natürlich eine große Gefahr. Da habe ich dann nachher nochmal zwei kurze Beispiele, auf die ich nochmal kurz eingehen möchte. Ich hatte das mal durchexerziert für Yahoo und für Freenet. Da hat es einigen Wirbel gegeben. Generell alles, was an Administrationsinterface im Web so zu finden ist, sollte man kritisch beäugen. Dann diese sogenannten 404 Seiten, also Seite nicht gefunden. Das ist der Fall. Wenn ich jetzt eine URL aufrufe und die existiert auf dem Webserver nicht, kommt die Fehlermeldung, konnte die Seite nicht finden. Peng. Apache in der Grundkonfiguration sagt einfach, er kann sie nicht finden, aber es gibt dann irgendwelche Webseiten, wo dann nochmal die komplette URL ausgeschrieben steht. Also konnten folgende URL nicht finden. Und man kann nun in diese URL alles reinschreiben. Also ich kann jetzt irgendwie eine URL reinschreiben, wo oben JavaScript drin steht. Und dann wird das im Prinzip beim Ergebnis der Fehlerseite ausgeführt. Und das ist natürlich gefährlich, das sollte man nicht machen. Da gucken wir uns vielleicht mal gleich ein Beispiel an. Und ein Problem sind natürlich Suchfunktionen. Also wenn man ein Eingabefeld hat, wo man auf einer Webseite nach etwas suchen kann und das Ergebnis der Suche wird präsentiert und ich habe irgendwas Ungültiges da reingeschrieben, kann es auch dazu führen, dass ich da, wenn ich JavaScript reinschreibe, dass es dann präsentiert wird demjenigen, der die Seite dann aufruft. Also ich könnte zum Beispiel eine Suchanfrage-URL konstruieren, die jemanden schicken, der klickt da drauf, führt diese fehlerhafte Suche aus und kriegt dann irgendwie so ein JavaScript zugeschickt, was ihn dann diesen Cookie ausliest. So, und das mit der Fehlerseite, muss mal gucken, ob das hier funktioniert. Das ist jetzt in diesem Falle, glaube ich, relativ harmlos, deshalb kann ich das auch ruhig mal zeigen, falls Sie das nicht über Nacht gefixt haben hier. Das ist ja der Admin von der Webseite der TU Chemnitz anwesend. Ja? Ah. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit dem Vorführeffekt. Also das muss jetzt nicht funktionieren. Und falls der Admin gestern schon mal eine Folien gelesen hat, dann hat er schon gefixt. Also das ist eigentlich... Ja, hier habe ich noch ein Fehlerchen drin. Das ist jetzt die Webseite der TU Chemnitz. Add Request. Das ist gleich hier irgendwie bei HTTPS. Naja. Warum macht er das jetzt nicht? Ja, okay, okay, also das ist jetzt, da spielt jetzt der Browser. Haben wir noch einen anderen Browser hier drauf? Naja, egal. Okay, Profi-Effekt, der Browser macht diese Zeichen nicht. Effekt ist jedenfalls, dass sich bei so einer konstruierten URL, ich habe sie hier in den Folien auch nochmal drin, so würde das ungefähr aussehen, diese komischen Prozent, bla, irgendwas Zeichen, ist die Hexadezimalschreibweise für das ASCII-Zeichen, was ich da verwenden will. Wenn ich diese URL so eingebe in einem Browser, öffnet sich als Ergebnis ein Pop-up-Fenster, weil JavaScript ausgeführt wird. Und das ist im Prinzip natürlich eine gefährliche Sache, denn wenn irgendwo auf den Webseiten von der TU Chemnitz irgendwas mit Cookies passieren würde und ich würde jemandem diese URL schicken und der würde da draufklicken, dann könnte ich, dürfte natürlich nicht Alert irgendwas stehen, sondern dann würde dann irgendwie dieser Cookie ausgelesen werden, könnte ich mir den halt selber zuschicken lassen und könnte dann irgendwie da irgendwie einen Schabernack mitmachen. Da das natürlich etwas auffällig aussieht, kann man das Ganze auch noch etwas obfuscaten. Und obfuscated sieht das dann hier da unten aus. Da sieht man dann nicht sofort, was ist. Ich meine, wer so eine URL kriegt und dann da drauf klickt, naja, gut, der ist dann vielleicht selber ein bisschen schuld, irgendwie, wenn er da irgendwie irgendwelchen Ärger kriegt. Denn das sieht schon ein bisschen verdächtig aus. Aber man kann eben so URLs URL encoden. Und das heißt, also wir vertuschen das irgendwie, wir sehen es nicht mehr so genau. Also wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, diese URL hier hinter einem HTML-Tag zu verstecken, also hinter Ahref oder irgend sowas, dann können wir hier versuchen, da ein bisschen Schabernack zu machen und dann sieht das schon nicht mehr so schlimm aus. Oder so. Ja gut, ich meine, das ist an sich darauf schlimm aussieht. Wie man solche URLs URL encodet, habe ich mal hier spaßenshalber mit so einem kleinen Perl-Skript gemacht. Ich möchte aber bitten, dass ihr mich nicht fragt, wie das wirklich funktioniert mit dem Perl-Skript, denn das habe ich einmal verstanden und dann sofort wieder vergessen. Sieht ein bisschen wüst aus, gebe ich zu. So. Man kann natürlich seine Skripts in irgendwelchen HTML-Tags einbetten. Ja, also ich kann, wenn ich jetzt mal angenommen, ich habe ein Webforum oder irgend sowas, wo ich HTML benutzen kann, aber jetzt irgendwie vielleicht nicht direkt JavaScript oder so, oder ich kann jetzt nicht das Script-Tag nehmen, habe ich mehrere Möglichkeiten, JavaScript in irgendwelche Tags reinzupacken. Das sind Nummer 3, es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, JavaScript irgendwo zu verstecken. Das sind Nummer 3 hier, zum Beispiel in einem Ahref, da wird hier dieses JavaScript sofort ausgeführt, wenn man da draufklickt. Das zweite, wir können das auch einfach in so ein Image-Tag reinpacken, der wird sofort ausgeführt, wenn die Seite geladen wird. Wir können es hier in so einen Div-Tag reinpacken und mit OnMouseOver oder so, dann wird das halt ausgeführt, wenn der dann mit der Maus über den Absatz geht. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie das konkret aussehen würde, so ein Angriff. Wir würden jemandem also eine HTML-Seite präsentieren, nur mal als Beispiel jetzt hier, packen das JavaScript in einen Ahref-Tag rein, haben dann hier den Aufruf JavaScript Document Location Replace. Da konstruieren wir dann diese URL, an die wir dann den Cookie übergeben wollen. Das ist in diesem Falle dieses Steel Cookie Perl Script. Das kann man sich angucken, das gibt es bei mir auf der Webseite. Dann übergeben wir hier mit Document Cookie den Keks und fordern ihn auch noch auf, drauf zu klicken. Und er sieht dann wahrscheinlich in seinem Gästebuch oder was auch immer das ist, sieht dann nur hier, klick mich, ist ganz wichtig und toll und so, dann klickt er da drauf. Dann kriegt dieses Perl Script diesen Cookie, verschickt dann den Cookie per Mail. Und leitet dann weiter, also zum Beispiel auch mit Document Location Replace. Der Angreifer kriegt nur ganz kurz eine leere Seite zu sehen und ist sein Cookie los oder hat eine Kopie davon verschickt halt. Das mit dem Cookie selber setzen kann man so lösen. Das ist nämlich etwas blöd, das ist nicht so einheitlich geregelt. Cookies ist zwar irgendwie recht weit verbreitet, aber jeder Browser macht das irgendwie anders. Die einen speichern das in der Textdatei, die anderen halten den generell nur temporär oder sonst irgendwie. Da man das nicht irgendwie einheitlich gelöst hat oder kann oder will, habe ich mal ein Tool programmiert, das heißt Z-Cookie. Das ist ein kleines C-Programm halt. Das lauscht einfach auf Requests und beantwortet alle Requests kategorisch mit dem Setzen des Kekses. Also man ruft das so auf hier, kann dann noch so ein paar Parameter, also für den Cookie halt übergeben und kann sich dann selber diesen Cookie setzen, indem man dann die Seite aufruft, für die man diesen Cookie gerne gesetzt haben möchte. Das ist ein kleiner Workaround, aber es funktioniert einfach, ne? Gibt es auch bei mir auf der Webseite. Anfällige Software, die unter Umständen teilweise schon gefixt ist oder wo bekannt ist, dass einfach ständig wieder neue Fehler dafür herausgefunden werden oder announced werden. PHP Nuke, das ist irgendwie so ein News-System oder so. MyPHP Nuke, recht weit verbreitet alles. Ne? PHP-BB ist auch irgendwie so ein Webforum-Software oder irgend sowas. Squirrel Mail, das ist so ein Webmailer, eigentlich auch recht weit verbreitet, so für IMAP. HTDIC war auch anfällig für Cross-Site-Scripting. Ist irgendwie so eine Suchfunktion, wo man auf Websites irgendwie suchen kann nach irgendwas. Webmailer, also das ist nur ein kleiner Ausschnitt an irgendwelchen Software. Das ist nur mal so als Beispiel, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was es da so gibt. Bei Webmailern, jetzt die drei, bei denen es wirklich gefixt ist. Yahoo, Freenet und Hotmail. Andere haben das mit Sicherheit auch gehabt, das Problem, oder werden es bekommen nochmal irgendwo. Yahoo und Freenet habe ich selbst mal rausgefunden und bekannt gemacht bei denen und teilweise auch mal komplett durchexzessiert. Wir werden nachher nochmal so einen Screenshot sehen von Freenet, wie das bei denen ausgesehen hat. Bei Yahoo, vielleicht so als kleine Anekdote nebenbei noch, was ganz interessant, wie die mit dem Thema Sicherheit so intern umgehen. Die kann man ja nicht einfach anrufen und sagen, Leute, ihr habt ein Problem mit eurer Webseite, das könnte kritisch sein. Da muss man ja so ein Kontaktformular ausfüllen. Und da kann man dann so Formulare ausfüllen, wie mir gefällt die Seite oder ich habe einen Fehler gefunden auf der Seite, das habe ich auch gemacht. Ihr habt da Probleme mit irgendwelchen Cookies und ich habe einen Artikel geschrieben und den veröffentlichen wir bald. Und wenn ihr wollt, dann schicke ich euch den Artikel zu, damit ihr das beheben könnt, bevor das veröffentlicht wird. Und ich schreibe für die Datenschleuder, habe ich geschrieben. Und dann kam dann die Mail zurück, so, ja, für vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Angebot, aber Presseanfragen richten Sie bitte an presse@yahoo, irgend sowas. Naja, ich glaube zwar nicht so richtig, dass die Presseabteilung die Webseiten reparieren kann, aber naja, dann habe ich das denen geschickt. Und das ging dann so ein bisschen hin und her und irgendwann hat sich dann die Firma, die diese Webseiten da baut oder das verwaltet, für die bei mir gemeldet und die hätten gerne den diesen Artikel, um das mal zu fixen. So, dabei war noch ganz interessant, das fand ich recht spaßig, da hat diese Mitarbeiterin von der Presseabteilung, der Mitarbeiterin bei dem Webdienstleister, hat ihm eine Mail geschickt und die haben, das ging so ein bisschen hin und her und die haben komplett die Mails, also immer gequotet so. Also ich habe das gesehen und habe dann den kompletten Mail-Austausch zwischen diesen beiden gesehen, so komplett durchgequotet und hatte dann gleich so zwei Outlook-Viber vor mir, wie die da irgendwie. Ich habe gar nicht in den Mail-Header reingeguckt, ich habe gewusst, die haben Outlook benutzt. So, ne? Da stand ja so drin, wie, hallo, guten Morgen Susanne, wie geht's dir? Und so, was machst du mit solchen Leuten jetzt hier? Was machen wir denn da jetzt? Also so viel zum Thema Sicherheit. Das ist dann bei Yahoo noch ein bisschen, die haben es dann gefixt und so und da kamen dann noch so komische Meldungen in der Presse teilweise, dass Yahoo, vielleicht habt ihr das gelesen, irgendwie die Inhalte von irgendwelchen Webmails ändert oder so. Das war nämlich genau in dem Zeitraum. Da haben die angefangen, an dem Ding da rumzupuzzeln und wollten das fixen und haben da irgendwie angefangen, alles mögliche zu filtern und zu machen und zu tun. Ja. Bei Freenet war das ein bisschen schneller, also die haben das dann sofort gefixt. Da kannte aber einer von der Datenschleuderredaktion, kannte da jemanden und da haben die halt eine Nachtschicht gemacht. Naja, bei Freenet habe ich es mal komplett durchexerziert. Wie gesagt, das können wir gleich nochmal an so einem Screenshot sehen, wie das da aussieht. Aber das ist, wie gesagt, auch gefixt. Achso, ja, das ist ein Screenshot. So, das zeige ich euch jetzt nicht, um die nackte Angelina Jolie zu zeigen, sondern, oh, man kann das wahrscheinlich gar nicht erkennen hier. Aber ich habe das, ich glaube, das kann ich mal hier. Ich meine, das ist jetzt von daher ganz interessant, weil man da mal genau sehen kann, wie das denn wirklich funktioniert, wie das aussieht, was der Nutzer kriegt. Also ich habe hier einen Screenshot bei mir auf der Webseite drauf. Was haben wir denn jetzt? So, Screenshot 2, genau. So, kann man das jetzt ein bisschen besser lesen? So
ungefähr. Ja, also,
wir sehen hier eins. Das ist die Mail, die man verfassen konnte und sie einem Freenet-Nutzer schicken konnte. Das muss eine HTML-Mail sein, das kann man, also ich habe es beim Matsch, da kann man es oben einstellen, wenn ihr in der RC, das ist Content-Type HTML oder sowas sein soll. Da steht dann drin Alter und dann so ein Break und so, schau dir mal bla 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 diese Seite an. Und wir sehen im Prinzip, das ist diese bösartige Aufruf, Ahref, Document Location Replace, ne? Dann wird hier dieses CGI-Skript aufgerufen, der Keks übergeben. Und er sieht im Prinzip nur, das ist das, was der in seinem Webmailer dann gesehen hat. Ne? Alter, schau dir mal dieses Bild von Angelina Jolie an, was für ein Geschoss. Und er sieht dann halt nur dieses, sieht mehr nicht. Ne? Er sieht irgendwie, das ist irgendjemand, den er vielleicht kennt oder so, kann er ja auch nicht sehen in seinem Webmailer, ob das vielleicht gefälscht ist oder so. Klickt dann hier drauf, dann wird der Bildschirm ganz schnell, ganz kurz blank. Und dann schon sieht er hier diese wunderschöne Angelina Jolie. Und hat im Prinzip nicht mitgekriegt, dass ihm gerade sein Cookie geklaut worden ist. Dieses Perl-Skript, wie gesagt, hat ihn dann per Mail als Attachment, als Textdatei verschickt, zum Beispiel an mich. Und ich habe mir den dann selber gesetzt und konnte mich dann einloggen dort. Und das hat wirklich funktioniert. Das ist so. Interessant war hier noch bei Freenet, die haben versucht, nach so gewissen Schlüsselbegriffen zu parsen. Die haben zum Beispiel nach dem Wort JavaScript geparst. Und wenn das da drin vorkam, haben die das irgendwie ersetzt und rausgelöscht. Das konnte man aber umgehen, indem man hier so ein HTML-Meta-Dingens da nimmt und statt J einfach hier dieses 106 da reinschreibt, dann hat der Parser das schon nicht mehr mitgekriegt. Und, naja. Aber das funktioniert jetzt auch nicht mehr. So. Tja, was kann man dagegen machen? Als Schutzmaßnahme beim Client. Man kann natürlich erstmal generell verbieten, Skripte im Browser auszuführen. Das ist natürlich die sicherste Sache. Aber viele Leute wollen es ja trotzdem, weil irgendwie JavaScript ist ja so toll. Da kann man so viel mitmachen. Man kann generell Webmailer meiden, denn da weiß man nie so genau, was da nun wirklich passiert. Und ist zwar vielleicht praktisch manchmal, aber wir haben es vorhin schon in dem Vortrag von Sven Guckes gehört. Webmailer sind scheiße, weil man da irgendwie nicht mit VI seine Mail schreiben kann. Also ist das sowieso nichts. Dann sollte man vielleicht generell keine HTML-Mails annehmen. Selbst wenn man jetzt einen Mail-Client hat, der HTML-Mails anzeigen kann oder so, ist es von daher problematisch, dass ja dort immer noch irgendwelche URLs drinstecken können, die irgendwelche Seiten konstruieren, die JavaScript enthalten. Ne? Also das nützt jetzt nichts, dass ich das jetzt in einem getrennten Programm aufrufe. Ich klicke auf die URL, dann geht irgendwie mein Mozilla oder was weiß ich auf und es wird mir eine Seite konstruiert und präsentiert, die halt schadhaft ist. Und wenn ich in dem Moment einen Cookie habe, den ich möglichst nicht herausgeben möchte, dann ist das schon wieder problematisch. Dann kann dieser Cookie ausgelesen werden. Zu dieser Cookie-Problematik habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Es ist ja so, Skripte können die Cookies ja nur auslesen, wenn sie von dem Server kommen, wo die Cookies gesetzt wurden. Deshalb macht man das ja, dass ich jetzt irgendwie so bei Yahoo irgendwas konstruiere, dass von Yahoo aus irgendwie eine Seite präsentiert wird, die halt schadhaft ist und wo JavaScript drinsteht. Weil dann kann dieser Yahoo-Cookie ausgelesen werden. Also es können nicht beliebige Kekse ausgelesen werden. Das geht nicht. Man muss natürlich bei URLs, die man von irgendwelchen Bekannten kriegt, natürlich auch erstmal vorsichtig sein, ob das nicht vielleicht unter Umständen auch irgendwas Schadhaftes sein kann, denn Mailheader fälschen ist ja nun wirklich kein Problem. Ja. Schutzmaßnahme auf Serverseite, generell erstmal alle Nutzereingaben filtern. Ne? Also wenn da irgendwas reinkommt und man will das irgendwie womöglich auch auf dem Bildschirm ausgeben, man muss es filtern, man muss es durchparsen und besonders beim Anzeigen von irgendwelchen nicht gefundenen Webseiten sollte man so diese eckigen Dinger da, diese größer-kleiner Zeichen, halt mit diesen HTML-Tags ausgeben oder so. Oder gar nicht, denn eigentlich tut es nicht unbedingt Not. Ne? Da muss man also wirklich aufpassen. So, das war jetzt die Client-Seite. Ist zu der Client-Seite noch, gibt es da noch irgendwelche Fragen? Dann würde ich jetzt mit dem nächsten Abschnitt weitermachen. Oder wenn sich nachher noch irgendwelche Fragen ergeben. Oder fragt einfach dazwischen, wenn irgendwas ist. Ja, serverseitig, Cross-Site-Scripting. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Man kann zum Beispiel, es gibt viele Webanwendungen, zum Beispiel in PHP, wo irgendwelche Pfade von irgendwelchen Dateien, die inkludiert werden sollen, wo die überschrieben werden können, von außen zum Beispiel. Und nun kann ich eine so eine Variable überschreiben von außen und kann sagen, du holst diese Datei, die du jetzt inkludieren willst, nicht mehr von lokal, sondern von remote. Und das ist natürlich gefährlich. Dann holt er sich diese Datei, die muss dann remote, also auf meinem Server, genauso heißen, wie es lokal heißt. Aber der Pfad dorthin ist halt eben der zu meinem Skript. Und das ist dann natürlich gefährlich. Dann kann ich da beliebiges PHP ausführen. Was das Zweite, also das mit diesen Navigationsskripten, das ist auch ganz besonders kritisch. Es gibt viele so Leute, die programmieren sich in PHP so eine Navigationssysteme. Also die haben dann die URLs, zeigen nicht mehr dahin, wo jetzt die Seite ist, die man aufrufen möchte. Nein, man muss irgendwie die URL, die man ansehen möchte, erstmal an irgendein PHP-Skript übergeben. Und das lädt dann diese Seite. Was irgendwie wahrscheinlich Unsinn ist, aber vielleicht müssen sich da irgendwelche PHP-Programmierer mal austoben. Weiß ich nicht, was dahinter steckt. Oder vielleicht, weil man irgendwelche Counter damit programmieren möchte. Oder ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es verdammt viele solche Sachen, wo man dann diese URL selbst bestimmen kann. Steht da nicht mehr, gehe nicht mehr intern zu irgendeiner Seite und zeig die an, sondern gehe nach extern und hol dir von dort die Seite und zeig sie an. Kann ich mir von extern PHP holen und das auf dem Hobel ausführen. Super gefährlich. Ne? Also wie ich schon sagte, das Skript wird dann vom Server des Angreifers geholt und dort ausgeführt. Wichtig dabei ist, bei den ersten Versuchen, das sind so die Fehler, die man dann macht, das Skript darf natürlich nicht auf der Seite von dem Angreifer ausgeführt werden schon. Also da muss dann PHP zum Beispiel verboten werden. Aber das ist ja kein Problem. Anfällig sind vor allem PHP-Anwendungen natürlich, weil das einfach am verbreitetesten ist. Natürlich auch ASP, JSP oder so, also da ist einiges denkbar. Aber wie gesagt, PHP ist so verbreitet, dass jeder Arsch und sein kleiner Hund machen vorher PHP-Anwendungen. Also das ist von daher schon großes Potenzial. Und man führt das Skript natürlich mit den besonderen Rechten des Webservers aus. Ne? Was also schon erreichen kann, dass man in den Datenbanken rumstöbern kann oder was löschen kann oder Webseiten verändern kann oder manipulieren kann oder löschen kann oder neu hinzufügen kann oder so. Also da kann man schon einiges machen, das ist schon sehr gefährlich. Jo. Also ich bin kein Webanwender, aber ich würde empfehlen, bei solchen Sachen nur gültige Sachen einfach auswerten und annehmen. Also wenn du so ein Navigationssystem hast, einfach nur gültige Ziel-URLs auswerten zum Beispiel. Oder nur bestimmte, man hat eine Liste von Werten, die einfach kommen dürfen. Ne? Es ist ja so, ich klicke irgendwo in irgendeinem Webbrowser rum und da wird dann oben so ein CGI- oder PHP-Aufruf konstruiert und da denkt man ja, kommt ja keiner auf die Idee, diese URL selber irgendwie zu manipulieren. Ne? Das erwarten viele Leute einfach gar nicht, dass da jemand so diese Energie aufbringt und da oben diese URL da manipuliert und irgendwelche anderen Werte, die da nicht vorgesehen sind, reinschreibt halt. Ne? Und das muss man abfangen einfach, indem man wirklich guckt, ist das überhaupt was, was ich erwarte oder was ich will. Ne? Das würde ich mal so machen. Danke. Noch eine Frage? Naja, naja, das ist kein Problem eigentlich. Du kannst zum Beispiel mal gucken bei Amazon, ob es da eine Suchfunktion gibt und diese Suchfunktion irgendwie anfällig ist für sowas. Also gibst du irgendwelche wirren Zeichen ein und guckst mal nach, ob du das ein bisschen durcheinander bringen kannst. Konstruierst eine URL, die dann quasi eine Suche auslöst, aber diese Suche ist fehlerhaft und konstruiert dann eine Seite, in der JavaScript drin ist. Und wenn der dann da draufklickt, kommt diese Seite, die wird ja konstruiert von Amazon. Ne? Und dann kriegst du von Amazon Skript, das dann auf diesen Cookie zugreifen kann. Ne? Bei Yahoo und bei Freenet war es so, ja. Das ist gefährlich. Ja. Ja, vor allem, das waren so tölpelhafte. Also Yahoo, vor allem das Angebot, ist so wirr. Wir haben so viele Fremdanbieter damit drin. Also das ist Irrsinn gewesen eigentlich. Ne. Also wo es wirklich sicher ist, also jedenfalls nach meinem Empfinden scheint so, ist GMX zum Beispiel. Aber ich will das mal hier nicht weiter werden. So, aber wir waren bei den serverseitigen Geschichten stehen geblieben. Nur nochmal schematisch, dass man sich das vorstellen kann. Wir haben hier den Angreifer, der manipuliert hier eine Variable durch einen Aufruf von einer Webseite von hier. Der fordert dann hier das Skript an von hier. Der schickt es nach hier. Hier wird es ausgeführt und der Angreifer kann sich die Ergebnisse anzeigen. Im besten Fall schreibt er sich ein PHP-Skript, wo er sich so eine Quasi-Shell baut. Also er sagt hier einfach, auf dem Webserver ist irgendein PHP-Skript, das einfach irgendwelche Befehle an diesen System oder ich weiß nicht, wie das heißt bei PHP, Exec oder System oder irgend sowas übergibt und dann ausführt. Dann kann der Angreifer schön gemütlich einfach immer mal gucken, so LS und erstmal rumforschen und ne, hat dann quasi Vollzugriff mit den Rechten des Webservers natürlich. Ne. Gutes Beispiel hierfür, also wirklich gutes Beispiel, wer sich das mal angucken will, ist mittlerweile zwar, glaube ich, auch gefixt, ist die Forum-Software mit dem Namen Forum, also PH, geschrieben. Webseite forum.org oder so. Die ist so anfällig gegen alles Mögliche, also sowohl clientseitig als auch serverseitig. Das ist also ein wunderbares Anschauungsbeispiel. Wer da mal ein bisschen üben will, sollte sich das mal installieren und mal gucken. Das führt übrigens auch dazu, dass diese Forums.org-Seite auch ständig offline ist, weil die auch selber gehackt werden dauernd. Ne? Das ist ganz interessant. Also ich gucke da gelegentlich mal nach, wann es mal wieder so weit gewesen ist. Als Beispiel hier eine problematische Stelle, die haben hier so ein Array, wo irgendwelche Pfade drin stehen halt. Ne? Und zum Beispiel hier Forum, Settings dir, / replace soll jetzt irgendwie was includen hier durch diesen Aufruf, was in diesem Pfad ist und replace.php heißt. Ne? Und nun ist es so, dass bei vielen Installationen Register Globals on ist in der PHP INI. Kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Und man von außen tatsächlich diese Variable einfach überschreiben kann. Ich kann dann hier so eine URL konstruieren, die sieht dann so aus. Opfer, Top-Level Domain, Forum, Plugin, Replace, Plugin PHP. Übergebe dem dann hier diesen Variablenamen und weise dem eine externe URL zu. Und damit überschreibe ich halt dieses Verzeichnis und die Anwendung inkludiert dieses PHP, dieses Replace-Skript von meiner Webseite. Und naja, schon kann ich da anfangen, da wie rumzufuschen halt. Also naja, es ist doch häufig so, das sind doch alles Open-Source-Anwendungen. Du kannst dir das ja holen, bei dir erstmal installieren und erstmal lokal erstmal gucken, was sind denn da für PHP-Skripte, wie heißen die denn? Und das guckt man ja erstmal durch. Ne? Also du weißt, wie die Dateien heißen, das weiß man ja. Ne? Das siehst du ja auch, wenn das installiert ist. Also, wir benutzen ja Standardpfade und so, das ist ja kein Problem. Ja? Ja, ich meine, gut, das zu verstecken ist ein Versuch, aber letzten Endes musst du ja viele PHP-Seiten einfach aufrufen, dann kannst du sie ja nicht verstecken, dann kann sie ja keiner mehr aufrufen. Das ist also, schützt dann auch nicht immer. Also man kann versuchen, irgendwelche Sachen, die nicht so offensichtlich direkt aufgerufen werden, sondern woanders her aufgerufen werden, dass man die irgendwie umbenennt oder so, kann man, ist natürlich ein guter Ansatz, auf alle Fälle, ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das war, ob man dieses Replace-PHP-Skript, ob man das von extern gesehen hat, ob man das da irgendwie intern verbiegen könnte. Bloß dann müsste man halt diese Pfade überall ändern wahrscheinlich. Aber es gibt da vermutlich sichere Methoden, mit sowas umzugehen einfach. Ne? Da kommen wir aber gleich noch drauf. Ne? Ja, und zwar jetzt, denn jetzt kommen wir zu den Schutzmaßnahmen. Ich sagte eben schon, Register Globals Off in der PHP-INI. Das heißt also, man sollte das Überschreiben von globalen Variablen einfach verbieten. Dann ist schon zum Beispiel dieser Exploit bei dieser Forums-PHP-Seite da schon nicht mehr möglich. Safe-Mode benutzen, das ist natürlich immer so eine heikle Sache. Viele Leute können diesen Safe-Mode nicht aktivieren, weil sie irgendwelche Funktionen brauchen. Safe-Mode zum Verständnis, das verbietet irgendwelche Dateizugriffe und irgendwelche kritischen Zugriffe, das kann man dann einfach nicht mehr machen aus den PHP-Skripten, aber viele PHP-Skripte brauchen das einfach. Außerdem schützt es natürlich auch nicht vor Einsichtnahmen. Also ich kann selbst, wenn der Safe-Mode an ist, kann ich mir irgendwelches PHP konstruieren von außen, um dann da in die PHP-Skripte reinzugucken oder ich könnte an die Datenbank connecten, ich könnte Passwörter auslesen oder so. Das kann ich alles machen. Ich muss natürlich alle Benutzereingaben genauestens prüfen, ne? Also wie bei der kleinseitigen Geschichte, also immer genau durchparsen, ist das auch wirklich das, was ich erwarte? Oder wird mir da jetzt irgendwelcher Mist untergeschoben? Bei diesen Navigationsskripten würde ich einfach knallhart eine Liste angeben mit gültigen Zielen und nur diese anspringen lassen, nicht einfach alles, was man da reinkriegen kann. Und was auch wichtig ist, ist ein vernünftiges Exception Handling. Denn ich habe schon oft gesehen, dass man irgendwie eine missratene URL da einbaut und aufruft und kriegt dann so eine lange Liste von Fehlermeldungen, wie die einem schon einiges Interessantes offenbaren kann. Also das sollte man also generell irgendwie mal lösen. Das ist gefährlich. So, das war das zur serverseitigen Geschichte. Gibt es da noch irgendwelche Fragen? Dann kommen wir jetzt mal schnell zu dem Exkurs SQL Injection. Also da gibt es verschiedene Varianten, um das mal vorwegzunehmen. Das einfachste ist, wir hängen an eine Query, eine zweite Query an. Also mal als Beispiel, wir haben hier ein CGI-Skript, das heißt find.cgi, das übernimmt über irgendeine Variable ID gleich 23 zum Beispiel und würde dann diese Variable ID den Wert direkt übernehmen in einen String, den zusammenbasteln und den dann der Datenbank geben, damit sie den ausführt. Da würde dann im Programm zum Beispiel hier so ein String draus, so ein SQL-String halt. Select from persons where ID gleich 23. Das ist natürlich dann blöd, wenn das ungeprüft dieser String da zusammengebastelt wird, kann man da natürlich alles Mögliche reinschreiben und ausführen lassen. Zum Beispiel, wir hängen einfach an die ID gleich 23 an Semikolon und hinten dran machen wir einfach ein Update und hoffen drauf, dass die Datenbank diese beiden Statements da ausführt. Jetzt werdet ihr sagen, das kann doch gar nicht wahr sein. So doof kann man doch gar nicht sein, dass man sowas bei sich laufen lässt. Aber es ist tatsächlich so, die Leute haben sowas laufen. Also das ist unglaublich heutzutage, aber es passiert einfach so. Das ist so der älteste Trick, den man sich nur vorstellen kann. Einfach ein Semikolon und noch ein Update hintergeschoben. Die Leute denken nicht dran, da irgendwie vernünftig zu parsen. Wir haben dann hier bei dem halt dann zwei Statements, so ein zwei Strings, das wird dann an irgendeinen MySQL-Aufruf oder was für eine Datenbank man auch immer verwendet, übergeben und die führt dann zwei Statements aus. Ja gut, das ist dann das kleine. Ja sicher, ich meine, das ist dann. Ja freilich, natürlich. Sicher, das ist zwar ein bisschen jetzt ein anderes Thema, aber man hat natürlich in seinen Logdateien unter Umständen Einträge, die IP, da kriegt man dann. Soweit, ja, zum Beispiel könnte man. Ich meine, wenn er clever ist, dann wird das ganze Gerät natürlich routen und wird Logdateien löschen oder das vertuschen irgendwie oder so. Also wenn einer wirklich clever ist, dann lässt er sich durch sowas nicht beirren oder geht dann über irgendwelche Proxys oder so. Ich meine, das ist ja das Problem gerade bei solchen. Oh, würde ich mal den Rechtsanwalt fragen, der da vorne noch nebenan war. Da, ich meine, das ist natürlich Manipulation an Daten, das ist Einsichtnahme in Daten, das ist strafbar auf alle Fälle. Also das ist natürlich kein Spaß mehr, ne? Naja gut, wenn man vorsätzlich anfängt, hier so eine Query so zu manipulieren, dass da irgendwelche Daten manipuliert werden. Das Beispiel habe ich auch gleich. Also, ne? Ja, das ist natürlich vielleicht. Das ist die Frage, ob es nicht dann unter Umständen schon in die Kategorie Ausspähen von Daten kommt. Ich habe da ein interessantes Beispiel gleich noch in Sachen Ausspähen von Daten. Machen wir da mal weiter. SQL Injection 2. Man kann durch solche Manipulationen an den Statements teilweise wahlfrei in Datenbeständen suchen. Also wir haben zum Beispiel hier wieder so einen Aufruf, Status gleich angestellt, wird übergeben an ein CGE-Skript, liefert eine Liste von irgendwelchen Angestellten. Wenn ich jetzt diesen String hier verlängere und daran schreibe, or name like und dann mit %x, so dieses Konstrukt halt, ne? Dann werden mir alle Angestellten, da werden mir alle Leute aus dieser Liste angezeigt, die ihren X im Namen haben. Das heißt, ich könnte durch so einen Aufruf wahlfrei einfach suchen, also nach allen möglichen Sachen. Das ist ja auch etwas, was eigentlich unter Umständen nicht gewollt ist, dass ich da einfach anfange, in den Tabellen rumzusuchen. Das auch nur mal als Beispiel. Dann gibt es noch das interessante Erfüllen von Where-Klauseln. Wenn ich zum Beispiel Benutzernamen eingeben muss und es wird in der Datenbank geprüft, ist der Benutzername gleich das, was ich eingegeben habe und ich schreibe einfach oben rein mal irgendeinen Namen or 1 gleich 1. Dann ist die Bedingung select irgendwas aus der Datenbank, where Name gleich Stefan or 1 gleich 1. Also die Bedingung trifft immer zu und ich habe mich authentifiziert. War ja auch problematisch. So, jetzt kommen wir zu einem etwas fortschrittlichen Punkt von SQL Injection, das ist dann auch schon der letzte Punkt, kommen auch langsam zum Ende. Das sind die Union Selects. Das ist eine ganz interessante Sache. Mal angenommen, wir haben hier eine Query, select first name, last name, empno from employee, where empno gleich 1. Und der Vergleichswert hier wird ungeprüft übernommen. Und wir können das manipulieren und machen einen Union Select draus. Also wir manipulieren das so weit, dass da steht empno gleich 1, 2, 3. Union Select, dann XYZ, Job Last Name, 1, 2, 3 from Employee, where Last Name gleich mal Eclipse. Das heißt, wir haben zwei Selects, die ausgeführt werden. Das zweite Select wird an das erste drangehängt und die Where-Klausel aus dem ersten fragt auch gleichzeitig die Ergebnisse aus dem zweiten ab. Das ist, wird dann recht interessant, wenn wir zum Beispiel hier als EmpNo einen ungültigen Wert eingeben, also etwas, was es nicht gibt. Zum Beispiel nehmen wir an, es gibt die 1, 2, 3 nicht. Wir selektieren nach 1, 2, 3 und machen mit dem zweiten, suchen wir nach einem Eintrag, den es wahrscheinlich gibt. Und als Vergleichswert für EmpNo tragen wir hier diese 123 ein. Dann gibt es die doch, und zwar nämlich als einziges Ergebnis aus diesem zweiten Select. Und das Ergebnis, die Where-Klausel matcht dann halt das Ergebnis aus dem zweiten Union Select. Interessant hierbei ist, dass wäre sinnlos oder langweilig, wenn die Abfrage über die gleiche Tabelle gehen würde oder über die gleichen Spalten zum Beispiel. Machen wir erstmal über die gleichen Spalten. Das zweite Select kann, da ist es egal, es muss nicht dieselbe Tabelle, die gleichen Spalten sein, es müssen nur die Datentypen übereinstimmen. Also wir können zum Beispiel hier in diesem Falle, habe ich es mal so gemacht, dass als dritte Spalte, nee, als zweite Spalte der Beruf abgefragt wird von dem, und dem hier der Name Last Name, also der Spaltenname Last Name, also dem, was hier in der zweiten Spalte des ersten Selects steht. Der Effekt ist davon, dass jetzt der Beruf von dem, den ich gesucht habe, dass der hier in der Ausgabe als Nachname steht. Also ich kann so teilweise Daten abfragen, an die ich nicht kommen dürfte zum Beispiel. Was natürlich durchaus kritisch ist. Ja, mal angenommen, wir haben eine Datenbank von irgendwelchen Kreditkarten. Na gut, das ist vielleicht heftiges Beispiel, aber mal, was ist das Realistische? Wie man hat eine Datenbank, wo Mitarbeiter auf einer Webseite aufgelistet werden. Ne? Und da stehen nur die Namen und die Vornamen und die Nachnamen von den Mitarbeitern. Die kann man sich halt abfragen. Aber in der Datenbank steht in einer anderen Tabelle zum Beispiel noch das Geburtsdatum oder der Familienstand oder was weiß ich, Verwandtschaften oder Kinder oder Einkommen oder so. Ne? Könnte man so Daten aus anderen Tabellen abfragen, die in der Datenbank drinstehen, obwohl man eigentlich keinen Zugriff hat, könnte man die rübermappen in andere Spalten und auslesen halten. Was natürlich kritisch ist. Ne? Dabei kann man auch zum Beispiel sehr einfach Typkonversionen machen. Also wir könnten zum Beispiel jetzt das Gehalt abfragen und ein Character, da gibt es je nach Datenbanksystem Funktionen, wo man das dann umwandeln kann. Dann könnte man das Gehalt umwandeln in einen String und als Nachname ausgeben lassen. Also das ist dann schon eine Heikel. Ja. Zu den Schutzmaßnahmen, das sind natürlich die ähnlichen wie bei den Cross-Site-Scripting-Sachen. Also man muss alle Eingaben parsen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und man muss natürlich die Rechtevergabe prüfen. Also man sollte bei der Datenbank genau definieren, wer darf was mit welcher Tabelle, wer darf welche Tabellen lesen, darf der www-User in Tabellen schreiben oder manche Tabellen darf er vielleicht gar nicht ansehen. Also da kann man schon auch schon mal eine Menge Angriffe abwehren, vielleicht, indem man da an seinen Rechten vernünftig dran rumdreht. Aber generell würde ich natürlich sagen, dass man so sensible Daten erst gar nicht irgendwie auf einer Datenbank lässt, die auch im Web zugänglich ist. Weil es können immer irgendwelche Fehler im Datenbankmanagementsystem auftauchen. Und diese Fehler tauchen immer auf, es gibt die einfach. Deshalb sollte man das einfach strikt trennen. Man muss davon ausgehen, wenn eine Datenbank am Netz ist, können auch alle Tabellen und alle Datenbanken, die da sind, können einfach eingesehen werden. Damit muss man einfach rechnen. Deshalb sensible interne Daten niemals auf Webserver packen. Wirklich nur das, was wirklich da reingehört. So. Kommen wir zum letzten Punkt. Cross-Site-Tracing. Das ist diese Geschichte, diese etwas umstrittene Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe. Und zwar geht es da um Trace-Requests. Trace ist eine Funktion, die eigentlich alle Webserver unterstützen. Das ist eigentlich was zum Debuggen. Also das heißt, ich mache einen Trace-Request und schicke irgendwelche, dieses Trace und irgendwelche anderen Header halt hin. Und ich kriege von dem Webserver genau meine Eingabe, mein Request nochmal zurück, inklusive dem, was ich da noch mit hingeschickt habe. Das ist eigentlich völlig unnütz. Also im Produktivsystem braucht man das nicht. Deshalb sollte man das abschalten, wenn man weiß, wie es geht. Nun haben wir jetzt hier diese Gruppe, diese Whitehead Security Group, die haben sich das zunutze gemacht und sagen, man kann, indem man diese Trace Requests verwendet, Cross-Site Scripting, kleinseitig Cross-Site Scripting Angriffe fahren, ohne dass Fehler auf den Webseiten sind. Das würde bedeuten, dass generell alle Webseiten anfällig sind gegen kleinseitige Cross-Site Scripting Angriffe, was natürlich heikel ist. Das Problem ist natürlich, man müsste aus dem Browser einen Trace-Request machen können. Das ist allerdings nicht immer möglich, aber wohl in einigen Browsern schon möglich. Also zum Beispiel Internet Explorer, da gibt es irgendwie so ein ActiveX-Komponente, die man da konstruieren kann, mit der man einen Trace-Request machen kann. Oder im Mozilla gibt es wohl auch so ein Objekt, mit dem man sowas machen kann. Und das ist dann natürlich heikel. Wir machen, worum es heikel ist, folgendermaßen. Mal angenommen, ich konstruiere so einen Link, wo so eine Seite, wo dann ein Trace-Request ausgelöst wird, dann würde das bedeuten, wenn jetzt der Nutzer mit Cookie authentifiziert ist bei irgendeiner Webseite und ich fordere ihn auf, einen Trace-Request an diese Webseite zu machen und er ist in dem Moment gerade eingeloggt, würde er hintracen und in dem Header seinen Cookie mitgeben. Ne? Das heißt also, ich könnte generell immer, ohne dass da ein Fehler auf der Webseite ist, diesen Cookie bekommen oder irgendwelche anderen Authentifizierungsmechanismen. Das ist kritisch, auf alle Fälle, würde ich schon sagen. Ich meine, Session-IDs, weiß nicht, da müsste man irgendwie die angefleischte PHP. Ja, Man müsste eigentlich auch mit Skript. Moment, wie? Das nützt ja nichts. Ich kann ja trotzdem einen Link konstruieren, der fehlerhaft ist. Und dann kommt er halt von der gesicherten Seite. Das ist ja nicht. Also SSL oder HTTPS nutzt da gar nichts in dem Moment. Ne? Ich kann ja eine HTTPS-URL konstruieren, die eine fehlerhafte Seite erzeugt. Klickst du drauf, gibst du irgendwie unter Umständen ein Passwort ein oder so, kriegst dann aber eine fehlerhafte Seite präsentiert, wo dein JavaScript ausgeführt wird. Und das nutzt zunächst nochmal nichts. Ne? Das Problem bei diesen Trace Requests ist auch noch die sogenannte Domain Restriction. Ja, jetzt geht's wieder. Das Problem ist, dass man nur Trace Requests aus dem Browser rausmachen können, dürfen, sollte, mit Skripten, die von Seiten kommen, dass man, die man untracen will halt. Ne? Das nennt man dann Domain Restriction. Aber wir kennen alle wie Microsoft im Internet Explorer und da ist jeden zweiten Tag ein neuer Bug drin. Also diese das Domain Restriction wird umgangen. Also das kann man umgehen. Das ist momentan überhaupt kein Problem. Das kann man, soweit ich weiß, auch beim Netscape irgendwie umgehen. Also das ist alles, das nutzt dann alles nichts. Also es ist natürlich, wenn man das so betrachtet, es ist schon eine große Gefährdung, diese Trace-Geschichte. Deshalb sollte man das einfach bei seinem Webserver abschalten, da es aber auch keinen Sinn macht. Man braucht es einfach effektiv nicht. Es ist unnütz. Ne? Man kann es bei Apache ausschalten mit diesem Mod-Rewrite-Modul. Wie das geht, da gibt es so eine Seite von Apache auf dem Apache. Auf dem Apache-Server, die haben sich zu dieser Problematik geäußert und weisen darauf hin, dass es natürlich nicht am Apache liegt, aber wenn man es ausschalten will, da gibt's, kann man in der HTTPD-Conf irgendwie das einstellen, dass es dann nicht mehr gemacht werden kann. Ja. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende und möchte nur noch mal auf ein paar URLs hinweisen, und zwar die Datenschleuder. Ausgabe 78, der Artikel zu Cross-Site-Scripting. Ausgabe 79 habe ich nochmal dieses ganze Geschehen beschrieben, was Injection.
Dankeschön. Und diese Ausgabe 80 erscheint gerade. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die schon verschickt ist, aber die kommt jetzt die Tage raus. Gibt es am Buchladen, höre ich gerade. Also, kauft sie euch. Schöne Artikel drin. Wichtig, Security Focus, da ist die Vulnerabilities Database und das Bugtrack Archiv. Zuerst werden auf Bugtrack die Exploits besprochen und durchdiskutiert und ausprobiert und irgendwann dann wandern die von dort in dieses Vulnerability Archiv. Die URL zu diesem Cert Advisory, ist ganz interessant, sich mal das durchzugucken. Und auf meiner Webseite natürlich die Folien zu dem Vortrag hier und dieses Perl Script Steel Cookie und dieses C-Programm Set Cookie. So, sind noch irgendwelche Fragen? Da hinten meldet sich einer.
Von was?
Von was? Du meinst sowas wie Static SQL, oder?
das mit dem Bind, das kenne ich so ein bisschen aus diesem Static SQL Bereich halt, wo du vorgefertigte Statements hast, die schon da sind einfach und wo dann nur die ausgelesen werden können. Aber weiß ich, MySQL kann sowas zum Beispiel nicht. Also wüsste nicht, dass MySQL sowas wie Static SQL kann. Ne? Postgres kann das, glaube ich, das kann sein, ja. Also das wäre natürlich ein Hinweis, mit Static SQL zu arbeiten, wenn das möglich ist. Ne? Schränkt einen natürlich in der Entwicklung auch wieder ein. Ich habe jahrelang Static SQL entwickelt. Mich hat es eingeschränkt. So, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.